Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Ampelregierung will ja eine kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken erlauben an Erwachsene. Das aber ist nicht unumstritten. Suchtexperten warnen etwa vor Folgeschäden und sie fordern, dass die Legalisierung erst ab 21 Jahren genehmigt wird, wie auch, dass es einer ausführlichen begleitenden Forschung bedarf. Wie wichtig das ist, zeigt auch die Frage nach Cannabiskonsum und Fahrtüchtigkeit. Auch da muss nachgebessert werden. Horst Groß hat die Einzelheiten.
Guten Abend. Die Autobahnpolizei ist am Schettgemer Fahrzeugschein. Führerschein bitte von Ihnen.
Eine Routinekontrolle der Polizei. Gehört man zu den etwa 5 Millionen Menschen, die derzeit gelegentlich Cannabis konsumieren, kann es jetzt ungemütlich werden.
Wo die Leute aber in die Mühlen der Justiz geraten, ist der Augenblick, wo die Mandanten gar nicht mehr damit rechnen, dass sich der Wirkstoff noch im Blut befindet.
Gregor Samimi ist Fachanwalt für Verkehrsrecht, spezialisiert auf Drogendelikte.
Wenn wir uns beispielsweise vorstellen, dass der Mandant am Freitag gekifft hat und am Montag in eine Polizeikontrolle gerät, müssen Sie mit relativer Sicherheit damit rechnen, dass noch Cannabis im Blut gefunden werden wird.
Nach aktueller Gesetzeslage gilt, jeder Nachweis von Cannabis im Blut hat schwerwiegende Konsequenzen. Denn die Rechtsprechung geht erst einmal davon aus, dass jeder, der Cannabis konsumiert, eine potenzielle Gefahr darstellt. Ob die Fahrtüchtigkeit tatsächlich beeinträchtigt war, spielt dabei keine Rolle. Zunehmend gerät dieses rigide Vorgehen in die Kritik. Der deutsche Grenzwert von einem Nanogramm pro Milliliter Serum sei im internationalen Vergleich zu niedrig angesetzt.
In meiner 25-jährigen Praxis ist es so, dass bei den Mandanten extrem niedrige Cannabiswerte gefunden werden, also häufig in einer Größenordnung von 1 bis 3 Nanogramm. Das ist am alleruntersten Bereich.
Der springende Punkt, die deutsche Gesetzeslage, ignoriert beim Cannabis komplett die Frage der Verkehrsgefährdung. Ganz anders beim Alkohol. Hier orientiert sich der Gesetzgeber an wissenschaftlichen Untersuchungen zur Fahrtüchtigkeit in Abhängigkeit vom Blutalkohol. Warum sollte das bei Cannabis nicht auch gelten? Eine Frage, die unlängst auch den Verkehrsausschuss des Bundestages beschäftigte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie alle...
Die geringste in einem Labor noch nachweisbare Konzentration von Cannabis liegt bei 1 Nanogramm pro Milliliter Serum. Und das ist auch der gesetzliche Grenzwert. Doch wie sähe es aus, wenn man stattdessen auf die Frage abhebt, ab welcher Konzentration im Serum vermehrt mit Unfällen zu rechnen ist.
Wir haben alle Literatur, die es gibt, zu Alkohol und zu Cannabis gesichtet.
Anja Knoche leitet bei der Bundesanstalt für Straßenbau das Fachreferat Fahreignung. Für sie ist die Unfallhäufigkeit im Straßenverkehr der entscheidende Aspekt.
Bei der gleichen Beeinträchtigung wie unter Alkohol, wo haben wir da den THC-Konzentrationsgrenzwert? Dieser Grenzwert lag bei 3,8 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Wenn man jetzt da noch einen Messfehler aufschlägt, wären wir ungefähr bei 5 Nanogramm.
Fünffach höher als der jetzt geltende Grenzwert für Cannabis. Allerdings lässt sich bis jetzt im Gegensatz zum Alkohol für Cannabis im Fahrsimulator kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Blutkonzentration und Fahrtüchtigkeit beschreiben. Trotzdem plädiert Bernd Werse vom Schildower Kreis, einer sozialwissenschaftlichen Vereinigung, die sich für praxisnahe Lösungen beim Umgang mit Cannabis einsetzt, für eine solche Grenzwerterhöhung.
Es gibt die Dauerbekifften und es gibt die, die abends mal einen Joint rauchen. Und bei denen ist in aller Regel davon auszugehen, dass sie am nächsten Tag den Wert von 3 Nanogramm unterschreiten oder oft auch den von 1 Nanogramm.
Zudem sei die gegenwärtige MPU-Praxis in sich widersprüchlich, meint der Frankfurter Drogenforscher.
Nach der gegenwärtigen Praxis ist es ja so, dass eigentlich gelegentlicher Konsum toleriert werden sollte, aber in der Praxis das eigentlich ganz anders aussieht. Wenn jemand erwischt wird und ihm quasi unterstellt wird, er könnte womöglich gelegentlicher Konsument sein oder womöglich auch regelmäßiger Konsument sein, dann muss er einen Abstinenznachweis in der Regel über 12 Monate erbringen. Allein das widerspricht sich schon in sich.
Schon vor Jahren haben einige US-amerikanische Bundesstaaten den privaten Cannabisgebrauch freigegeben. In puncto Häufigkeit von Verkehrsunfällen können deshalb Bundesstaaten mit und ohne Liberalisierung verglichen werden. Dieter Müller, Professor an der Hochschule der Sächsischen Polizei.
Es gibt erste Informationen aus einigen Staaten der USA. Dort wurde Cannabis in vielen Staaten freigegeben. Und es ist halt so, dass dann die Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Cannabis angestiegen sind. Das ist von der AAA Foundation ermittelt worden, in einigen Untersuchungen, jeweils auf die einzelnen Staaten bezogen. Und wenn Fahrten unter dem Einfluss von Cannabis ansteigen, dann steigen auch die Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Cannabis an. Das ist eine logische Verbindung, aber ich möchte für Deutschland keine Prognose treffen.
Tatsächlich ist die Studienlage in dieser Frage widersprüchlich, denn es gibt Studien, die zeigen genau das Gegenteil. Letztendlich besteht aber Handlungsbedarf. Die Grenzwertdebatte muss dringend geführt werden, so auch das Fazit der Anhörung.
Vielen Dank, wir sind damit am Ende unserer Anhörung.
Der Deutsche Hanfverband ist die mitgliederstärkste Interessenvertretung, die sich für die Cannabis-Liberalisierung einsetzt. Georg Wurt, Geschäftsführer des Verbands, kritisiert, dass die gegenwärtige Gesetzgebung zu sehr in den Privatbereich eingreift. So sei die Fahrerlaubnis selbst dann in Gefahr, wenn es gar nicht ums Autofahren geht.
Wenn also jemand mit 2 Gramm Cannabis in der Tasche zu Fuß erwischt wird, dann wird dieser Tatbestand an die Führerscheinstelle gemeldet, obwohl überhaupt kein Zusammenhang zum Straßenverkehr gegeben ist.
Der Hanfverband kritisiert vor allem, dass die Gesetzgebung einen überholten Erziehungsgedanken umsetzt.
Diese Regelungen wurden auch eingeführt, nachdem 1994 das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass geringe Mengen zum Eigenverbrauch nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden sollen. Und danach sind sie dann an Führerschein rangegangen sozusagen, haben gesagt, dann bestrafen Leute eben darüber.
Die geplante Legalisierung des Cannabiskonsums setzt also auch eine grundlegende Reform des Straßenverkehrsrechts voraus. Dabei muss der Gesetzgeber aber immer auch sicherstellen, dass Cannabiskonsumenten den Straßenverkehr nicht gefährden. Keine einfache Aufgabe also.